Soweit ich zurückdenken kann, hat dieses Kapitel Hebräer 11 für mich eine ganz wichtige Rolle gespielt. Wahrscheinlich ist auch bei Ihnen das bekannteste im Hebräerbrief. Wir hatten ja von der Kraft des Wortes Gottes gesprochen, wir haben von der Vergänglichkeit der Zeit gesprochen, heute Morgen nochmal von dem Hohepriesteramt von Jesus, der durch sein Leiden uns die Erlösung erworben hat. Und jetzt sehen wir auf einmal Jesus, wir sehen auf dich und wir sehen Jesus im Leben vieler Frauen und Männer, die Jesus gedient haben. Es war vorhin schön, wie wir im Aufzug waren, da hat ein Ehepaar sich vorgestellt, ich habe keine Ahnung gehabt, das waren DIP-Missionar, wo sind die Rebmanns? Ja, natürlich, ihr Lieben, auch wunderbar, sie sind auch dort in wunderschön. Und die Frau Schenk, ist die auch noch hier? Die war mit uns und geht wieder nach Tansania hinaus. Ist doch herrlich, wenn man an die Missionare denkt und wie in eurem Leben auch durch euer Zeugnis das dann auf einmal sichtbar wird. Es war bei uns in der Familie immer üblich, dass wir gerne auch solche Bilder aufgehängt haben. Ich habe auch in meinem Amtszimmer, wo ich Platz hatte, jetzt geht's nicht mehr im Alter, lauter Galerien, ich weiß gar nicht, waren über 100 Bilder von solchen Gestalten des Reiches Gottes aufgehängt. Ich habe das überall gesammelt und habe überhaupt eine Liebe gehabt, über die Jahrhunderte hinweg die großen Zeugen des Glaubens zu lesen. Bis heute kriegt man eine ganz tiefe Führung, Johann Albrecht Bengel, Ludwig Hofacker und wie sie alle geheißen haben, Charles Wesley, John Wesley und die Hudson Taylor und wie die alle geheißen haben, das ist wunderbar. Und dann gab es damals, ich war 14 oder 15 Jahre alt, da gab es im Brunnenverlag so eine Reihe Zeugen des gegenwärtigen Gottes. Und da habe ich von meinem Taschengeld dann eins nach dem anderen gekauft, Eva von Thiele Winkler und Friedrich von Bodelschwing und was man alles hat finden können. Und für mich war das immer ganz wunderbar illustriert, die Jesusbegegnung, die sich im Leben eines Menschen widerspiegelt. Was waren das für Leute? Ganz normale Leute aus dem täglichen Leben, da waren Bauern dabei, da waren Denker und Gelehrte dabei, Ehelose und Mütter, Prediger, aber auch andere, die in der Gemeinschaftsbewegung groß geworden sind und die alle dieses gemeinsam hatten, dass sie dem großen Ziel der Ewigkeit entgegenwanderten. Und in unserer Familie war das ja der Familiensong, unsere Marseillaise, die bei uns üblich war, Himmelan, nur Himmelan soll der Wandel gehen. Das hat man in Hülben gesungen, bei allen Festen am Sommertag, bei Beerdigungen und bei fröhlichen Hochzeitsfesten, immer dieses wunderbare Lied von Schöner. Unser Weg geht weiter der Ewigkeit entgegen, Himmelan. Und da heißt es, Himmelanwald, neben dir alles Volk des Herrn. Trägt im Himmelsvorschmack hier seine Lasten gern, O, schließ dich an. Und darum habe ich das Thema gewählt, dass wir in diesen großen Zug der Zeugen des Volkes Gottes hineingehören. Das ist so schön, wie es dort heißt, in diesem Abschnitt. Es ist im Vers 34. Das sind alles Leute, die aus der Schwachheit zu Kräften gekommen sind. Das hat mich immer fasziniert. In den Büchern, die haben wir es angestrichen. Der Georg Müller, der große Bäder, der so viel Waisenkinder versorgt hat in Bristol. Weil er so schwach war, lehnte er sich ganz auf die Verheißung dessen, dessen Kraft in den Schwachen mächtig wirkt. Das waren schwache Leute. Und sie haben so viel wirken können, weil sie mit der Kraft von Jesus gerechnet haben. Und sie sind stark geworden im Kampf. Stark geworden, sie waren nicht stark. Spielt heute schon eine große Rolle bei vielen jungen Leuten, welche Gaben sie haben. Ich sage immer, passt auf, die entscheidenden Gaben gibt der Herr, wenn er euch in einen Dienst hineinstellt. Und wir haben bei unseren christlichen Fachkräften, die wir ausgesandt haben, hatten wir famose Fachärzte und Spezialisten und gelehrte Leute als Dozenten. Wir haben gesagt, es dauert keine 4 Wochen, dann seid ihr eingebrochen. Mit euren Gaben scheitert ihr in diesen schwierigen Herausforderungen draußen. Und dann erlebt er ganz neu die Gnade und Barmherzigkeit von Jesus. Das ist das Zeugnis dieser Leute, die im Glauben das erfahren haben, hinausgegangen sind. Und darum ist es so wichtig, den Blick auf diese Frauen und Männer zu richten, damit wir nicht stecken bleiben, so heißt es im Kapitel 12, damit wir nicht stecken bleiben in der Sünde, auch nicht im Unglauben, auch nicht in der Trägheit, auch nicht in der Angst, sondern dass wir mutig werden, dass wir stark werden zum Dienst. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er muss uns durchtragen, er muss uns durchführen, damit wir gebraucht werden. Und deshalb leg ab, was dich beschwert und lass dich hineinstellen in diese wunderbare Gemeinschaft. Mein erster Punkt ist mir wichtig, lass dich nicht niederdrücken von den Schwierigkeiten, denen du gegenüberstehst. Das können unsere Missionsleute erzählen. Wie man oft am völligen Ende seiner Möglichkeiten ist. Aber es ist ja hier so toll, wenn wir nur das nehmen von den biblischen Gestalten. Der Gideon, als Gott ihn berufen hat durch einen Engel, sagt er, wer bin ich? Ich bin doch gar nichts Besonderes. Und mein Geschlecht ist eine unbedeutende Familie. Und dann sagt der berufende Bote Gottes, in dieser deiner Kraft, genau deine Kraftlosigkeit, das ist der Grund, dass Gott dich beruft und ihn aus deinem Leben etwas wirkt. Und wir wissen es ja nachher, wir 32.000 vom Heerband Zusammenruf, vom Volk, die alle gekommen sind. Und dann sagt Gott, sind zu viel, bis zum Schluss 300 Mann übrig blieben. Durch die Gott seine großen Taten gemacht. Und ich hoffe, dass Sie das übersetzen können in Ihr Leben hinein, in die großen Schwierigkeiten, die Sie umgeben. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, das fängt bei den Großeltern an, in der Sorge um ihre Enkel. Und das sind die Schwierigkeiten der Gemeinde, dass wir wieder Beter und Glaubensleute sind, die mit der Kraft von Jesus in unseren Tagen rechnen und das wissen, er kann auch große Dinge tun. Wie oft waren die Gotteszeugen eingeschnürt? Die wussten nicht mehr weiter. Wir kennen es beim Elisa, wo der Diener sagt, der ganze Berg ist umgeben vom feindlichen Heer. Und dann sagt der Elisa, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und dann sah er die feurigen Rosse und Wachen. Das ist doch wichtig, dass wir wissen, der Herr ist da mit seinen Wundern. Der Barak, der hier erwähnt wird, Barak. Der Barak war ein Führer des Volkes Israel, aber war ein Feigling. Und das ist toll in der Bibel, liebe Schwestern, für euch ganz wichtig, er hat zuerst die Deborah gebraucht, die ihm Füße gemacht hat. Er hat gesagt, was sitzt denn du da? Du musst doch das wagen. Und die Deborah hat den Mann an die richtige Position gebracht. Ohne die Deborah wäre gar nichts gelaufen. Und dann hat Gott den Sieg geschenkt. Obwohl, der Sieg war ja merkwürdig. Die feindlichen Fahrzeuge, die sind im Schlamm hängen geblieben da oben. Das ist ja immer so bei den Siegen Gottes. Es ist gar nicht unser Werk am Ende. Und Gott hat das so gefügt, dass die Feinde umkamen. Und Gott hat wunderbar eingegriffen und den Sieg geschenkt. Dann wird David erwähnt. Ja, David, das ist doch eine Geschichte, die uns seit Kindertagen bewegt. Wie die Brüder vom David sagten, was möchtest du denn? Du bist nur aus Neugier gekommen. Die älteren Brüder haben den kleinen Buben in der Familie natürlich so behandelt, herablassen. Und als dann der Goliath sein Maul aufreißt, sagt der David, warum geht eigentlich keiner hinüber und stellt das ab? Und er sagt, ja, du hast gar keine Ahnung. Der ist stark und ein Kämpfer und er hat eine Rüstung, eine eherne Rüstung. Er sagt, David, ich gehe hinüber. Er probiert vorher noch die Rüstung vom Saul an, aber die hat nur geschlottert auf dem Boden, die hat ja gar nicht zu ihm gepasst. Und dann sagt er dem Goliath das, was er sagen muss. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Und dann nimmt er seine Schleuder und trifft den Saul an, den Goliath an einer Stelle, wo er ausgerechnet verwundbar war und wo er sein Visier noch nicht runtergeklappt hatte. Siege Gottes, die ihr erleben könnt in eurem Leben. Für uns alle ist das niedergeschrieben, damit wir das merken und begreifen. Dann denken wir wieder Elia. als ein Einzelner der Gottlosigkeit der Isabel, der Königin von Phönizien, die den ganzen schrecklichen Baalskult in Israel ausgebreitet hat, getrotzt hat. Und wie hat es beim Elia geheißen? Der Herr, vor dem ich stehe. Und dann wusste er, dann war er stark, der Herr, vor dem ich stehe. Und er hat sich nicht erschrecken lassen durch die Willkürherrschaft von dem Ahab, dem Ehemann dieser Isabel. Und er hat diesem Ahab ins Gesicht hineingesagt, das Unrecht beim Naboth-Weinberg, den er genommen hat. Und das ist Unrecht, was du tust. Er hat ihm angekündigt, du wirst untergehen. Dort wird ein Streitwagen einmal sein und die Hunde werden dein Blut lecken, weil der Herr die Geschichte macht. Was war der Elia für ein großer Mann? Und das alles hier erwähnt von Simson, Jephtha, David, Samuel, den Propheten. Simson ist eine eigentümliche Gestalt. Ich hatte gerade eine Bibelwoche in Nürnberg und da war das so schön. Da hatten wir an einem Abend den Simson, da hatten lauter Gestalten, die unheilvolle Kompromisse im Glauben gemacht haben. Das ist eigentlich tragisch gewesen. Der Simson war berufen als Heiland fürs Volk Israel. Aber hat nur eine schwache Stelle. Wenn er eine Frau gesehen hat, sind bei ihm alle Sicherungen durchgebrannt. Das ist erschütternd. Ein starker Mann Gottes und in der Schwachheit. Aber Gott hat ihn dennoch benutzt. Und selbst als die Philister ihm die Augen ausgestochen haben, man wundert sich ja, dass Männer so dumm sind, sich von der Delila verführen lassen, die bloß zu ihm sagt, Schnucki, Schätzchen, und dann verliert er schon seinen Verstand und gibt seine Sinne ab. Lesen Sie es nochmal, da wurde seine Seele sterbensmatt. Die Bibel ist toll, wie sie das beschreibt, die Ohnmacht der Männer. Und dann schenkt Gott dem Simson noch einmal neue Kraft, als er in dem Dagons Tempel drin ist. Herr, noch einmal. Und ein Gott der Barmherzigkeit und der Gnade, der einen gefallenen Simson noch einmal stark macht. Und das sind alles für uns Beispiele, was Gott in unserem Leben alles machen will. Und dann reißt er die Säulen zusammen. Herr, noch diesmal lass mich's tun. Da waren die drei Männer im Feuerofen. Und als man sie herausgeholt hat, war kein Brandgeruch an ihnen zu riechen. Lauter Siege Gottes. Und da wollen wir unsere Kinder wieder dran begeistern, dass wir sagen, du, das ist so gewaltig, was unser Herr tun kann. Schon die Verse davor in diesem ganzen Kapitel, Hebräer 11, sind ja voll davon, von Mose und von Abraham, der auf die Stadt wartete, die einen Baumeister hat, göttlichen Baumeister, auf die er zuwandert, aufs ewige himmlische Heim er zuwandert. Ganz am Anfang des Hebräerbriefs, Kapitel 11, steht ja eigentlich der entscheidende Grund. Es ist der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft. Erinnern Sie sich. Im Luthertext, so haben wir es auswendig gelernt. Da steht im Griechischen ein ganz schwieriges Wort. Da heißt Hypostasis. Ich übersetze das immer gern. Glauben ist ein Überwältigtwerden von der unsichtbaren Wirklichkeit. Wenn einer mal Jesus entdeckt hat, auch in seinem Wort entdeckt hat, Jesus sich uns offenbart hat, dann passiert das, dass wir überwältigt werden. Ach, was Jesus alles kann, was Jesus alles machen will, dass wir immer neu staunen lernen, da gibt's keine Hoffnungslosigkeit, sondern Mut und Zuversicht, grenzenlose Hoffnung. Da wurde ein Daniel zu den Löwen hinuntergeworfen und die Löwen haben ihn nicht berührt. Wunderbar, was Gott tun kann. Schon Simson und David haben den Löwen den Rachen gestopft. David ja, wie er das erzählt, was er da schon gemacht hat. Da geriet der Geist Gottes über ihn. Das steht manchmal in der Bibel drin. Das heißt, er, der Herr, machte sie stark. Sie sind stark geworden und haben die Heere der Feinde durch Glauben zum Wanken gebracht. Schlechte Leute. Unser Gott braucht nicht Heer oder Kraft der Welt, sondern er braucht Vertrauen. Und das wollen wir ja lernen, dieses Vertrauen, das die Bibel immer übersetzt mit dem Glauben. Das heißt, auf der einen Seite ihm bedingungslos vertrauen, aber auch gehorchen, den Weg gehen, den er geht. Nicht unsere verrückte Fantasie, sondern das, was er uns heißt, das können wir anpacken. Und ich hoffe, dass Sie im Alltag noch diese Spannkraft des Glaubens an Jesus haben. Das heißt, wir wollen noch große Dinge erleben. Wenn ich noch hier ein paar Jahre oder ein paar Tage in dieser Welt bin, dann will ich noch für meinen Herrn Großes wirken. Mir hat es neulich Eindruck, wie einer gesagt hat, er betet immer darum, dass die Al-Qaida-Leute sich bekehren. Es wäre doch für Jesus ein kleines. Und wie sähe die Welt des Islam aus, wenn das Jesus-Zeugen wären, die Terroristen? Finde ich toll. Er sagt, ich bringe das jeden Tag im Gebet vor den Herrn. Er kann doch. Er hat schon manchmal Feinde bezwungen. Also, wir wollen im Glauben diese große Spannkraft haben, diese Erwartung, was der Herr tun kann. Aber das Zweite, lass dir den Blick nicht vernebeln. Das ist so toll, dass das ausgewogen ist, auch in diesem Kapitel. Da waren aber andere, die haben das nicht erlebt. Das ist ja genauso in der Gemeinde. Die einen erzählen, wie der Herr ihnen wunderbare Heilung schenkte, vielleicht sogar Heilung vom Krebs. Und andere sind da, die erleben das nicht. Und dann ja, haben die weniger geglaubt. Nein, keineswegs. Die waren genauso nah bei Jesus. Das ist seine Art der Führung, wie er das tut. Und da waren andere Glaubenszeugen, die sind unter die Räder gekommen. Andere aber sind gemartert worden. Kennen Sie die Geschichte von Marie Durand? 38 Jahre war sie im Turm in Eggismort, 4 Monate nach ihrer Hochzeit. Sie hat ihren Mann nie mehr gesehen. Und dort hat sie das eingeritzt in diese Steine. Resiste, leiste Widerstand, haltet aus für die mitgefangenen Frauen. Und wenn man heute dort unten kommt, in dieses Gemäuer, dieses Gefängnis und dann vor dieser Inschrift steht, Resiste, das sie da eingeritzt hat, ist ja so ein Glaubenszeugnis. Das war nicht umsonst, was die Marie Durand erlebt hat. Und das ist für uns so wichtig, dass wir das im Kopf haben. Jesus kann einen auch andere Wege führen, Wege, die uns nicht passen, und er will es trotzdem benutzen, um sich dadurch zu verherrlichen und Großes dadurch zu tun. Unzählige wurden in die Arenen geschleppt und den wilden Löwen vorgeworfen. In den Gladiatorenkämpfen sind sie gestorben als Jesuszeugen. Und sie haben nichts erlebt von einem Sieg. Das muss man wissen. Darum habe ich es überschrieben, schließ dich den Kreuzträgern an. Weil das ja auch immer wieder so ist, dass unser Herr eine ganze Portion Kreuzesweg für uns parat hat, den wir geführt werden. Schon beim Apostel Paulus. Was war für ihn das schwer mit seiner Krankheit? Wie hat er gelitten? Er hat doch die Kraft gebraucht auf seinen strapaziösen Reisen. 3-mal hat er gebetet. Herr, nimm doch diese Krankheit von mir. Der Herr hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Seine Gnade ist mächtig, vollendet sich in unserer Schwachheit. Und da hat Jesus noch was draus vor, selbst aus Wegen, wo wir sagen, das sieht doch aus, als ob alles unnütz wäre. Dann geht's da weiter. Sie sind, Vers 37, gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet, deren die Welt nicht wert war. Es ist ganz wichtig, dass Sie einmal die Missionsgeschichte ansehen. Die ganzen Anfänge der großen Missionskirchen in Afrika. Eine ganz lange Stafette. Und da waren Missionare, die haben nur wenige Monate gearbeitet, dann haben sie begraben an der Goldküste. Und dann sind die Nächsten hinausgezogen. In Basel hat man in der Mission, wo die Missionsschüler ausgebildet wurde, gefragt, wer meldet sich freiwillig? Da hat sich keine Hand gerührt. Und dann hat der Missionsleiter gefragt, wer lässt sich senden? Und da haben alle Hände gestreckt. Wenn Jesus sendet, dann bin ich bereit. Und wenn es nur für einen kurzen Dienst ist. Zinzendorf hat von der Saat der Mohren gesprochen. Das waren seine schwarzen Missionsmitarbeiter, die Saat der Mohren. Da sind seine Missionare draußen gewesen. Und wenn man heute in die Missionsgebiete geht, dann zeigen uns die afrikanischen Christen immer die Missionarsgräber. Und oft sind sie so bewegt und sagen, wir wissen, welche Liebe das war. Das Zeugnis auch der Lebenshingabe war nicht vergeblich. Das will der Hebräerbrief uns zeigen. Was man für Jesus tut, Da würde man nach der Rechnung der Welt sagen, was ist dabei herausgekommen? Für Jesus gibt es nie ein unnützes Opfer. Der erste Missionspionier in Ostafrika war der Ludwig Krapf. Aus deren Dingen. War ein genial begabter Mann, aber er hat in seinem ganzen Leben, 25 Jahre in Ostafrika, keinen einzigen zu Jesus geführt. Aber hat immer gesagt, es ist nicht vergeblich. Es wird einmal das Evangelium durch Ostafrika fließen, so breit wie der Pangani-Fluss. Und so ist gekommen. Gucken Sie mal heute nach Kenia. Diese großen, mächtigen Bibelkirchen und Jesusleute, die man dort findet. Er hat es gar nicht erlebt. Man hat einmal ihm zwei Helfer geschickt, oder drei Helfer waren es. Der erste, der ist schon auf dem Schiffsweg umgekehrt und hat gezweifelt an seiner Berufung. Und der zweite hat an der anglikanischen Kirche Zweifel gehabt. Der ist schon in Aden umgekehrt am Golf. Und der dritte war der Pfefferle, das war ein Schwabe, der ist gekommen. Und vier Wochen später hat Ludwig Krapf sein Grab geschaufelt. Und er war schon tot. Und er hat gesagt, das sieht sauber aus. Und dann hat er das gesagt im Missionsbrief. Das müsst ihr wissen. Das Allergrößte, wenn uns der Herr da zur Selbstverleugnung zwingt und dass wir nicht meinen, das müsse nach unserem Kopf gehen. Und das war dieser gesegnete Mann, den Gott gebraucht hat, um die großen Anfänge in Ostafrika zu legen. Und wenn Sie heute ins Museum nach Nairobi gehen, sind die beiden größten Säle, Krapf und Rebmann, gewidmet. Jedes Schulkind in Kenia, jedes Schulkind, Volksschulkind im entlegensten Dorf kennt den Namen Ludwig Krapf. Weil sie wissen, was er für die Suaheli-Sprache bedeutet hat. Und da hat Gott sie gebraucht und die Mission vorbereitet. Und wir sagen, das war doch eigentlich umsonst. Ist auch so eindrücklich, wenn man in Mombasa, da ist ein großes Kreuz aufgerichtet, wo Krapf seine Frau begraben hat und ein Kind, die dort gestorben sind im Fieber. Und dann hat der Krapf seiner Missionsleitung geschrieben, sagen Sie dem Komitee, dass an der ostafrikanischen Küste sich ein einsames Missionsgrab befindet. Es erinnert Europa an die große Aufgabe, die für den Herrn Jesus noch getan werden muss in Afrika. Aber kein Zurück. Das Scheitern und Misserfolg, hat der Krapf immer gesagt, macht mich nur gewisser. Denn ich denke nicht in meinem Kopf drüber nach, sondern ich lese in der Bibel. Und ich weiß, dass was für Jesus getan ist, nie umsonst ist und nie vergeblich. Lass dich den Blick nicht verbauen durch die Schwierigkeiten, was alles da war. Wie viel Unzählige wurden getötet, auf der Flucht, waren in den Katakomben versteckt. Die ganze Geschichte der Christen, die hat ja so begonnen und sie ging durch Jahrhunderte so weiter. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen, mit Mangel, Trübsal und Ungemacht, im Elend umhergeirrt auf den Bergen und in den Klüften und Löchern der Erde. Mir ist es immer in der Missionsgeschichte so wichtig, dass wir nicht nur an unsere Missionare denken, mit denen wir so verbunden sind, sondern die einheimischen Missionare. Es war die größte Missionsbewegung, ca. 100.000 einheimische Missionare. Die gehen heute in Gebiete, wo kein Europäer hingehen darf, in verschlossene Länder. Ich war dabei, wie einmal von der Mandschurei aus ein Nordkoreaner zurückgeschickt wurde, der in Nordkorea das Jesuszeugnis ausbreiten will. Und das ist so bewegend, wenn diese Leute gehen dort, wo Prediger erschossen werden. Und die sagen, ich gehe diesen Weg. Wie viel von denen sind in großer Not? Man kann sich's gar nicht vorstellen, in äußerer Not. Die haben oft 10, 15 Euro vielleicht im Monat, um ihre Familie zu ernähren. Oft ein Problem, wo werden ihre Schulkinder erzogen, wenn sie dort in fremden Ländern sind. Was die alles auf sich nehmen, um Jesu willen, aber dass der Bau des Reiches Gottes ein überwältigt werden von der unsichtbaren Macht von Jesus, die sie gezwungen hat und genötigt hat, die Welt war sie nicht wert, diese Leute, die das alles gemacht haben. Wir sehen ja immer nur die schrecklichen Ereignisse. In Südamerika gab es 1952 war das, wo die Oka-Missionare ermordet wurden. Wann war es? Oder früher? In dieser Zeit irgendwann. Die Ermordung der Oka-Missionare. Jim Elliot und wie sie hießen. War eine furchtbare Nachricht, die dort die Indianer erreichen wollen. Und wir wissen doch, wie viele Indianerstämme seitdem zu Jesus gefunden haben. Aber das Allertollste, es hat kein Ereignis gegeben im 20. Jahrhundert, das so viele junge Leute bewegt hat, in den Missionsdienst zu gehen, wie gerade dieser Misserfolg der Ermordung der Oka-Missionare. Es war schon im ersten Jahr, wie sie ermordet wurden, hat man über 3000 gezählt, die das als Grund ihrer Berufung angezählt haben. Das, was aussah wie ein Misserfolg, das hat Jesus benutzt, um umso mehr zu wirken für sein Reich. Und das ist das Große, was uns immer wieder ermutigen soll, was er tun kann und was er wirken will. Sie haben das ja alles im Gedächtnis, wie in Sumatra die ersten amerikanischen Missionare von den Kopfjägern ermordet wurden. Die Kopfjäger, die haben ja die Köpfe abgeschnitten, in die Sonne gestellt, dann die Schrumpfköpfe am Gürtel getragen als Zeichen ihrer Macht, wie viele Menschen sie getötet haben. Und das sind die ersten amerikanischen Missionare, die überhaupt nach Sumatra kamen, sind umgebracht worden. Genau in diesem Jahr ist in Nordstrandisch Moor bei der Insel Pellworm der Sohn des Schleusenwärters geboren, Ludwig Nommensen, der den Sumatra die meisten Menschen zu Jesus geführt hat. Die anderen haben nichts mehr davon erfahren. Aber wie die Linie des Reiches Gottes oft läuft, ist ja unserem Auge verborgen. Wichtig ist doch nur, dass wir geführt werden in dieser großen Reichs Gottes Bewegung und brauchbar werden. Und da sagt der Hebräerbrief, jetzt lass dich doch nicht durch deine Sünde abhalten und werd doch nicht träge und blick auf Jesus. Er macht doch seine Geschichte und das gibt doch neuen Mut. Unsere Kinder haben so gern das Büchlein von Wolfgang Heiner gelesen. Sie fürchten nicht den Flammentod. Ich war ja vielfach in Uganda, auch bei Festo Kiwenchere. Da war damals die schwierige Zeit mit dem Diktator Idi Amin. Aber sie fürchten nicht den Flammentod. Die Ugander, die erzählen immer all die Geschichte. Wie war denn das? Am Hofe des Königs, der Baganda, das ist der eindrucksvollste Stamm in Uganda, da wurden Pagen in großer Zahl im Feuer umgebracht. Das waren die ersten, die das Evangelium angenommen haben. Die Ugander haben immer ein bisschen ungern drüber geredet und Festo Kiwenchere hat es immer ein wenig verhüllt. Der Grund war, damals hatte dieser Königshof homosexuelle Praktiken und diese Pagen mussten dem König gefällig sein. Als sie zu Jesus kamen, haben sie verweigert und sind alle in den Flammentod gestorben. Alle den Flammentod gestorben. Es war das mächtigste Zeugnis in ganz Uganda und hat die meisten Menschen zu Jesus geführt. Dieses Land, das fast ganz von Jesusleuten heute besetzt ist. Und dann in der schweren Zeit von Idi Amin, da war es dieser Erzbischof Janani Luwum, Vater von 6 Kindern, der den Mut gehabt hat. Zuerst haben sie einen Brief geschrieben an den Diktator Idi Amin, es ist Unrecht, was geschieht. Und dann ging er noch einmal zu Idi Amin und hat unter 4 Augen gesagt, es ist ein Unrecht, was in diesem Land geschieht, dann wurde erschossen. Und das haben wir damals miterlebt, hat uns ganz tief aufgewühlt. Da hat einer sein Leben gegeben, aber das war für die Afrikaner eine Ermutigung, dass das Evangelium uns stark macht. Wir sehen nur, da ist ein wichtiger Mann gestorben, fürs Reich Gottes war es ein Sieg. Der Idi Amin hat sich gar nicht mehr lang halten können, der Widerstand wurde zu groß, die Großmächte sind wach geworden und haben Unterstützung gegeben. Und das hat diese Christenheit geprägt, das war so schlimm es aussah, ein Sieg für Jesus. Wir könnten viele dieser Geschichten fortsetzen. Ihr habt bei der deutschen Indianer Pioniermission dieses ganz schreckliche Flugzeugunglück gehabt. Wie viele sind denn damals umgekommen? 10? 7 Leute. Als ein Flug zum Missionsflugzeug abgestürzt ist, man damals gemeint, soll man überhaupt weitermachen? Und dann kam der Aufbruch. Und was hat der Herr aus dieser Arbeit gemacht? Was ist dort geschehen? Welch ein Licht wurde weitergetragen? Dass wir uns nicht von diesen äußeren Dingen immer wieder den Blick vernebeln lassen. Das ist so wichtig, auch durch die Lebensschicksale und die Widerstände, die wir haben. Sondern, dass wir weitermachen, Zeugen von Jesus sind, für ihn wirken, unerschrocken, mit einem großen Glauben. Und dann sagt noch das Letzte, sagt der Hebräerbrief, kein einziger wurde enttäuscht. Das ist ja schön, dass er sagt, auch die, die dieses Schicksal erlebt haben, du brauchst sie nicht bemitleiden. Sie haben etwas Besseres erlangt. Wenn er sie mal in der Ewigkeit fragt, das wird jeder sagen, ich habe keinen Tag dieser Weltzeit nachgetrauert. Es ging ihm nur um den Dienst. Und wenn der Herr einen heimholt in seinen Frieden, ist das seine Entscheidung. Und durch was es auch geschieht. Sie haben Zeugnis empfangen, aber in dieser Welt nicht erlebt. Sie hören immer wieder, dass Christen bei uns ein großes Theater machen, wenn sich das nicht erfüllt, was sie erwünscht haben. Also wenn Gott nicht die Heilung schenkt, die sie erbeten haben, oder wenn die Evangelisation nicht den Erfolg hat, den sie wünschen, oder wenn in der Gemeinde es nicht so läuft, wie sie meinten. Ach, das ist alles ein falsches Denken von uns. Wir wollen uns wieder gebrauchen lassen vom Herrn. Herr, gebrauche mich tot oder lebendig, wo du mich haben willst. Das war ein Wort, tot, Herr, gebrauche mich tot oder lebendig, von Henry Martin, dem großen Indienmissionar, einer der ersten Pioniere mit 31 Jahren hat ihn der Herr auf dem Heimfahrt bei Tokat in der Türkei, wie er zurückging, aus dieser Welt gerufen. Ein leidenschaftlicher Kämpfer für Jesus, der das Evangelium in die persische Sprache übertragen hat und ganz viel gewagt. Herr, gebrauche mich tot oder lebendig, aber ich will dir dienen mit meinem Leben. Und keiner von denen wurde getäuscht, sondern sie haben das Bessere empfangen und sie haben nicht das sehen können, was wir heute sehen können. Ich habe mir oft vorgestellt, was würde Hudson Taylor sagen, wenn er heute dieses Erwachen von China sieht. Über 70 Millionen bekennender Jesusleute. Was würde Ludwig Krapf sagen, wenn er diese große Afrika-Inlandkirche in Kenia sieht, die einen so wunderbaren Dienst tut, eine riesen Missionsarbeit treibt. Die haben es ja gar nicht ahnen können, die haben ja nur ganz kleine Anfänge gesehen. Jetzt ist so wichtig, dass unser Dienst nicht nur auf sichtbare Erfolge zugeht, sondern sagt, Herr, du musst mich gebrauchen und ich wünsche, dass aus meinem Leben Frucht entsteht. Wissen Sie, einer Ihrer Enkel, was kann denn Gott aus dem noch machen? Denken Sie immer dran, beten Sie dafür. Ein Kind, das Sie in der Jungschar sehen, in ihrer Gemeinde, was kann der Herr draus machen aus der künftigen Generation? Wir wollen doch schon da sein, vom Herrn noch mal Großes erwarten, neue Erweckungen, dass er Großes wirkt. Der Tod der Heiligen ist wertgeachtet bei dem Herrn, das wissen wir. Und über allem Leiden und über allen schweren Führungen, auch der Christenverfolgung, steht das Wunderbare, dass sie die Krone der Herrlichkeit erhalten. In einer ganz wunderbaren Weise. Und sie haben in schwersten Niederlagen und Tiefen haben sie nicht erlebt, was sie sich erwünscht haben. Auch die ganzen Liederdichter aus dem Dreißigjährigen Krieg. Johann Valentin Andrea drüben in Calw, der hat miterlebt, wo die meisten Häuser von Calw niedergebrannt wurden. Wir haben die im Januar, sind sie in dem Schnee, in den Wäldern gesessen und waren froh, wenn sie ihr Leben noch retten konnten. Und der Herr hat ihnen nicht die Bewahrung geschenkt, die sie erbeten haben, auch nicht die Hilfe, die sie erwacht haben, aber es ist das Zeugnis vom Herrn weitergegangen, hat umso mehr weitergewirkt. Und wenn wir heute diese Lieder singen, diese Lieder von dem großen Glaubenstrost, das ist für uns eine Ermutigung. Das, was sie erhalten haben, ist der neue Himmel und die neue Erde. Das war der große Zielpunkt, auf den sie zugelaufen sind. Selig sind die Augen, die sehen könnt, was ihr seht. Wir sehen heute etwas, was aufgegangen ist, und wir wollen nicht aufhören, in dieser Kette, in dieser Wolke von Zeugen dabei zu sein und in dieser Jesus-Nachfolge zu stehen. Die Christen, an die der Hebräerbrief geschrieben ist, die hatten selbst viel Schweres erlebt. Das wird ja da gesagt, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Also ich könnte das nicht sagen. Wenn ich alles verloren habe, den Raub meiner Güter mit Freude erduldet. Das ist eine Spur für uns auf einmal gelegt. Und sie haben mit den Gefangenen gelitten und dieser Kampf ist uns verordnet, dass wir auf diesen Herrn schauen und sehen, was er mit uns vorhat und was noch sein Ziel ist. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Wir sind gerufen, diesem Herrn zu dienen und wir dürfen Großes erwarten. Sage ich immer wieder interessant, wie diese Leute, die ersten, die hinausgezogen sind, ja eigentlich ganz unbegabte Leute waren. Sie waren ja nicht einmal für ihre Aufgabe zugerüstet. Aber sie hatten ein ganz großes Vertrauen in den Herrn Jesus, der sie sendet. So war es bei den ersten Christen, die diesem Kaiserkult gegenübergetreten sind, bei dem Domitian, der die meisten Christen verfolgt hat zur Zeit der Offenbarung. Der hat sich ja selber als Gott bezeichnet. Das war ein ganz wüster Kerl mit einer ganz großen Macht. Und die Christen sind gestanden und haben ihre Knie nicht gebeugt, als von ihnen verlangt wurde, sie sollten diese kaiserliche Autorität anbeten. Sondern sie sind den Weg mit Jesus gegangen. Es war für sie klar, wir dienen Jesus. Und was ist daraus geworden? Welch eine Ernte? Denken Sie mal, wenn der Apostel Paulus sehen könnte, was in 2000 Jahren aus seiner Mission entstanden ist. Er war in Haft, er war körperlich angeschlagen. Wir wissen nicht, wie sein Ende war. Er hat hier und da Gemeinden erlebt und da war viel Streit. Hat auch Streit erlebt mit seinen Mitarbeitern. Es war ein kümmerliches Werk, wie es oft in der Jesusgemeinde aussieht. Aber wenn Jesus seine Gemeinde baut, dann wollen wir dabei sein. Und wenn er sein Reich aufrichtet in dieser Welt, dann wollen wir Großes erwarten. Und das ist dann im Hebräerbrief so schön wie beim Staffellauf. Dann wird das Staffelholz weitergegeben an die nächste Generation. Und das hat mich bei all diesen Christuszeugen, von denen ich erzählt habe, immer am meisten fasziniert. Du bist ein junger Kerl. Du musst deine Schule noch durchmachen und dann möchtest du dein Studium machen und dann kämpfst du mit allen Dingen, aber bleib doch drin in dieser großen Reichsgotteslinie. Himmelanwalt neben dir, alles Volk des Herrn, trägt im Himmelsvorschmack hier seine Lasten gern. Oh, schließ dich an. Wir können das Ziel nur ergreifen und dorthin kommen, wenn wir ganz bei Jesus bleiben, uns von ihm senden lassen. Und dann wollen wir uns nicht irritieren lassen, dass wir keinen Erfolg sehen. Ich habe ja auf der Insel Bali einen Missionar kennengelernt, den Roger Lewis. Der gehörte zu dieser Bibelschulklasse, aus der auch diese Auka-Missionar kamen. Das war ja eine einmalige Sache, dass drei Viertel einer Bibelschulklasse, ich glaube es war das Moody College in Chicago, sich entschieden haben, die Mission zu gehen. Und es waren ganz besonders hervorragende Leute, wie diese Auka-Missionare, die gesagt haben, ich gebe mein Leben gerne her für den Herrn. Der Roger Lewis hat 40 Jahre in Bali gearbeitet und hat keine Frucht gesehen. Wie ich ihn getroffen habe, da hat er Gottesdienst gehalten im Bali Beach Hotel, das größte Hotel mit 1000 Betten, ein staatliches Hotel. Und da hat er Gottesdienst gehalten, internationalen Gottesdienst. 5 Leute waren wir. In dieser Kleinarbeit hat er gewirkt. Und dann hat er es in den letzten Jahren seines Lebens noch erlebt, dass er auf dieser Heideninsel Bali mit den Dämonen, die dort herrschen, mit dem schweren Hindu-Kult, eine Erweckung ausgebrochen ist. Heute haben wir Bibelschulen, lebendige Gemeinden auf Bali. Wissen Sie, wir müssen nur dranbleiben an der großen Aufgabe, treu sein und dem Herrn vertrauen und mit ihm rechnen. Lasst uns laufen mit dem Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Für Jesus treu dabei bleiben, für ihn wirken, überwältigt sein von der unsichtbaren Wirklichkeit des Herrn Jesus und ihm trauen und Großes von ihm erwarten. Amen.